Wir hören nun die Lesung für heute. 5. Mose, Kapitel 1, Abvers 5. Auf der anderen Seite des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, und er sprach: Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach: Ihr seid lange genug in diesem Berg gewesen. Wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn in der Arava, im Bergland und in der Shephela, zum Negev und zum Ufer des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon, bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Und nun weiter ab Vers 19. Da zogen wir weg vom Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, auf dem Weg zum Bergland der Amoriter, wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea. Da sprach ich zu euch: Ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Da kamt ihr alle her zu mir und spracht: Lasst uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen, und die Städte, in die wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen, und ich nahm von euch 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Die wandten sich und zogen ins Bergland hinauf, und sie kamen bis in das Tal Eschkol und kundschafteten es aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und sprachen: Das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes, und ihr murrtet in euren Zelten und spracht: Weil der Herr uns hasste, hat er uns aus diesem Land, aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten: Das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Die Städte sind groß bis an den Himmel und befestigt. Dazu haben wir die Söhne Enaks dort gesehen. Ich aber sprach zu euch: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben, der doch vor euch herging auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet, und bei Tag in einer Wolke. Als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, da wurde er zornig und schwor und sprach: Keiner von den Männern dieser bösen Generation soll das gute Land sehen, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, er soll es sehen. Und ihm und seinen Kindern will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Auch über mich wurde der Herr zornig um euretwillen und sprach: Auch du sollst nicht hineinkommen. Aber Josua, der Sohn Nuns, der vor dir steht, der soll hineinkommen. Ihn sollst du stärken, und er soll Israel als Erbe austeilen. Und eure Kinder, von denen ihr sagtet, dass sie zum Raub werden müssten, und eure Söhne, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, sie sollen hineinkommen. Ihnen will ich es geben, und sie sollen es in Besitz nehmen. Ihr aber wendet euch und brecht auf zur Wüste auf dem Weg zum Roten Meer. Da antwortetet ihr und sprach zu mir: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen, ganz wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hat. und ihr alle habt eure Kriegswaffen umgürtet und seid leichtfertig in das Bergland hinaufgezogen. Aber der Herr sprach zu mir, sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet. Das sage ich euch. Aber ihr gehorchtet nicht, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn und ward vermessen und zogt in das Bergland hinauf. Da rückten die Amoriter aus, die auf jedem Bergland wohnten, euch entgegen und sie jagten euch, wie es die Bienen tun, und zersprengten euch in Säer bis nach Horma. Da kehrtet ihr wieder um und weintet vor dem Herrn, aber der Herr wollte eure Stimme nicht hören und neigte sein Ohr nicht zu euch. So blieb ihr in Kadesh eine lange Zeit, so lange, wie ihr dort bleiben musstet. Wort des lebendigen Gottes.
Vielen Dank, dass ich heute hier bei euch zu Gast sein darf und predigen darf. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Ihr kennt ja sicherlich diese alten Geschichten über das Volk Israel. Und das Volk Israel, das hat ja wirklich Gott kennengelernt in Ägypten, als sich Gott dort durch diese 10 Plagen bewiesen hat. Die ganze Welt hat davon gehört. Sie kannten Gott, dann haben sie Gottes Wort empfangen am Sinai. Sie glaubten an Gott. Sie haben viele seiner Machterweise erlebt. Und dennoch sind sie dann in eine Situation gekommen, wo sie kleingläubig wurden, wo sie Gott dann doch nicht geglaubt haben. Eben hier, wo sie sich nicht in das Land hineingetraut haben. Und wir schütteln vielleicht den Kopf darüber, wie man das machen konnte. Aber ich denke, wir müssen selbst erkennen und uns hinterfragen, wie sich bei uns der Kleinglaube, der Unglaube, vielleicht sogar die Rebellion gegen Gott zeigt. Mein Thema lautet heute gläubig und doch ungläubig, wenn wir unsere Probleme größer als unseren Gott machen. Mein erster Punkt heißt, es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen. Das Volk Israel hatte wirklich gute Gründe, Gott zu vertrauen. Es gab überwältigende Gründe. Also das erste war natürlich die Rettung aus der Sklaverei aus Ägypten. Mit was für Machterweisen hat Gott sein Volk da herausgeführt? Stellt euch mal vor, ihr hättet solche Sachen erlebt, mit Ansage vorher von Gott. Und dann kamen sie zum Berg Sinai und Gott gab ihnen sein Wort. Er hat sich dort offenbart. Und er sagte ihnen, ich mache euch zu meinem Volk, ihr seid mein Volk, ich schließe einen Bund mit euch. Ich, als der Gott der ganzen Welt, trete in einen Bund mit euch. Ich will euch segnen. Und dann verhieß er ihnen dieses herrliche Land, ein Land, in dem Milch und Honig floss. Und nicht nur das, sondern sie bekamen jetzt sogar noch die Bestätigung durch die Kundschafter, dass es tatsächlich der Wahrheit entsprach. Damals hat Gott Abraham berufen, hat ihn losgeschickt und Abraham hatte keine Ahnung, der wusste noch nicht mal welches Land, geschweige denn, ob es wirklich gut war. Das Volk Israel wusste jetzt, Gott hat uns keine Märchen erzählt, das ist ein prächtiges, ein herrliches Land. Ja, Vers 25, und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sich herab zu uns und sie berichteten uns und sprachen, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Gott hatte seine Macht gezeigt, seine Treue bewiesen und auf dieser Grundlage gebot er jetzt seinem Volk, nun seht zu, wie er da hineinkommt. Ich kann mich nicht um alles kümmern. So hat er es natürlich nicht gemacht, sondern er sagte, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn ich, der Herr, euer Gott, ziehe vor euch her und denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Also das Volk Israel hatte wirklich allen Grund, Gott zu vertrauen. Und uns geht es genauso. Was auch immer der Herr uns an Aufgaben und an Herausforderungen gibt, jetzt in diesem Jahr, was auf uns zukommt, für uns gilt, es ist wirklich dumm, Gott nicht zu vertrauen und ihm nicht zu gehorchen. Gott hat uns in Christus aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Gericht über die Sünde gerettet. Gott verheißt uns das Himmelreich als Erbe, also diese ewige, herrliche Verbundenheit mit dem dreieinen Gott. Und wir dürfen die jetzt schon schmecken, durch den Heiligen Geist, den er in unser Herz gegeben hat. Und er verheißt uns, auf diesem Weg dahin zu führen. Er rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen, hat uns auch sein Wort gegeben, hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir zu ihm beten können, Gemeinschaft mit anderen Christen, Gemeinden mit Hirten und Lehrern und vieles mehr. Er rüstet uns aus für den geistlichen Kampf mit der geistlichen Waffenrüstung. Und dann gibt er uns natürlich auch Aufgaben und auch Herausforderungen, ja sogar Probleme und Nöte auf diesem Weg. Also das christliche Leben bedeutet eben nicht, dass wir uns einfach zurücklehnen und relaxen und warten, was passiert, sondern tatsächlich stehen wir großen Herausforderungen gegenüber und auch dafür sollen und dürfen wir Gott dankbar sein. Denn gerade durch sie dürfen wir im Glauben wachsen und ihm dienen und ihn in der Welt verherrlichen. Also unsere Situation heute ist ganz gut mit dieser Situation des Volkes Israel zu vergleichen. Wir haben die Befreiung, die Zurüstung und die Zusagen Gottes. Was will man noch mehr? Was kann uns schon passieren in dem Jahr, was jetzt angebrochen ist? Aber natürlich ist jetzt der aktive Glaube gefordert. So wie damals beim Volk Israel. Er sagt, ich habe euch das Land schon gegeben. Mehrfach kommt das in diesem Text vor. Es gehört schon euch. Aber jetzt geht rein und nehmt es in Besitz. Fürchte dich nicht, Vers 21, und sei nicht verzagt. Ja? Und wir wissen dann, was geschah. Sie haben sich gefürchtet, sie haben es nicht gemacht, sie mussten 40 Jahre durch die Wüste, wir haben es ja jetzt nochmal gehört. Und all diese Sachen geschahen und sind aufgeschrieben worden. So schreibt es zum Beispiel Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, uns zur Mahnung. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Das erste war, es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen. Aber zweitens, es erscheint uns klug, Gott nicht zu vertrauen. Als die Kundschafter damals zurückkehrten, da bestätigten sie das Wort Gottes. Vers 25, das Land ist gut, das der Herr unser Gott uns geben will. Aber als sie dann von diesen befestigten Städten sprachen, von diesem großen und starken Volk des Landes berichteten, da verloren die Menschen den Mut. Und sie rebellierten offen gegen Gott. Ja, Vers 26, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern ihr lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn eures Gottes. Also wir haben hier Auflehnung, ja, Rebellion, Unglaube. Wir könnten auch sagen, pure Torheit. Und wir sagen uns vielleicht, nach all dem, was das Volk Israel erlebt hat, ne, die 40 Jahre Wüstenwanderung, die lagen ja noch vor ihnen, die sind ja gerade frisch aus Ägypten gekommen, die sind gerade eben durch das Rote Meer gelaufen. Bei all dem, was sie gerade erlebt haben, wie konnten die das nur bringen? Aber lasst uns jetzt mal einige Facetten dieser Rebellion betrachten und ich glaube, dass wir dann schnell sehen, dass dieser Befund auch auf uns zutreffen kann. Das Erste, was hier deutlich wird, ist das Murren. Vers 27, und ihr murrtet. Murren ist ein Ausdruck von Unzufriedenheit, von Undankbarkeit. Gott, das Land ist wirklich super, wir haben es jetzt ja den Beweis hier, wir sehen die großen Trauben und all die anderen Früchte, es scheint wirklich gut zu sein. Aber dass das mit so einem großen Aufwand, mit so viel Problem verbunden ist, das war uns nicht klar. Das wird doch nie was. Du treibst doch hier nur unser Spiel mit, dein Spiel mit uns. Also murren bedeutet nicht, dass man seine Ängste und Not Gott klagt und sein Herz vor Gott ausschüttet, das will ja Gott sogar vor uns. Er gibt uns unheimlich viele oder eine ganze Menge von Psalmen, wo wir das sogar mit Gottes eigenen Worten machen können. Murren bedeutet, dass man Gott nicht gehorsam sein will, weil man unzufrieden ist, weil man undankbar ist. Gott, so habe ich mir einfach die Situation nicht vorgestellt. Das ist mir zu schwer, zu unangenehm, dass ich als Christ in solche schwierigen Situationen komme, ja, dass es mit so viel Aufwand verbunden ist, bei all deinen wunderbaren Verheißungen, warum muss ich dann in meinem Leben solche Not erleben? Wenn du Christus, der Herr der Welt bist, warum müssen wir als Gemeinde Christi solche Zeiten erleben wie jetzt diese Zeit? Warum habe ich so viele Probleme mit der Aufgabe, die du mir hier gegeben hast? Oder warum habe ich diese Not, weil ich gar keine Aufgabe habe, weil ich irgendwie auf Warteposition bin? Warum lässt du mich mit meinen Sünden kämpfen, so schwer und so hart, obwohl du doch Sünde, Tod und Teufel am Kreuz besiegt hast? Warum müssen wir als Gemeinde solche Zeiten durchmachen? Wir könnten uns doch echt bessere Bedingungen vorstellen für Gemeindebau. Ich bin sehr unzufrieden mit der Situation, in die du mich gestellt hast. Wir sagen das vielleicht nicht so offen, Gott, aber dieses Murren kann in unser Herzen kommen und unser Herz bestimmen. Und beim Volk Israel sah es dann so aus, als ob es das ganze bisherige gnädige Handeln Gottes vergessen hat. Und darum sieht es jetzt alles in einem ganz anderen Licht. Das ist die zweite Facette, die hier deutlich wird. Ja, zu dem Murren kommt dann das Vergessen oder wir könnten vielleicht sagen, das Verdrehen. Vers 27, und ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Gott hasste das Volk und darum hat er sie aus Ägypten geführt. Also haben die ihre ganze Not in Ägypten vergessen? Der tausendfache Kindermord, die Sklaverei, die Unerbitterlichkeit des Pharaos? Und noch viel schlimmer, haben sie die Macht Gottes vergessen, die er so eindrücklich an der Weltmacht Ägypten durch 10 Plagen bewiesen hat? Und dann hat Gott noch einen draufgesetzt, indem er dieses Meer geteilt hat, um sein Volk hindurchzuführen und die ägyptische Armee zu versenken. Merkt ihr, das ist eine total verdrehte Wahrnehmung. Sie bringen das als Argument gegen die Einnahme des Landes vor, was das größte Argument für die glorreiche Besitznahme des Landes war. Sie bringen das als Rechtfertigung für ihren Ungehorsam, was der größte Ansporn zum Gehorsam war. Eben das, wie Gott sie da aus Ägypten herausgeführt hat, mit welcher Macht. Also stellt euch mal vor, ich habe 4 Kinder, aber ich würde jetzt meinen ältesten beiden, die sind 7 und 9, dann würde ich jetzt sagen, kommt, wir fahren jetzt mal von Tirol zur Nordsee oder zur Ostsee. Nee, zur Nordsee, ist besser, passt besser. So, und dann, ja, man muss halt erstmal über die Alpen, das ist ziemlich heftig, mit dem Fahrrad für so kleine Jungs sowieso. Aber ich schiebe und ich ziehe sie dort über diese Berge, bis sie es geschafft haben. Und dann geht's nach Deutschland rein. Wir fahren schön durch die Flusstäler, alles angenehm, bis wir dann doch noch zum nördlichsten Gebirge in Deutschland kommen, zum Teutoburger Wald. So, ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal wart, ob ihr das kennt. Das ist mehr oder weniger so eine kleine Welle, es ist nicht viel. Und dort würden dann meine Söhne sagen, warum hast du uns über die Alpen hierher geführt? Damit wir an diesen Bergen zerschellen. Also, im Gegensatz zu den Alpen, das ist doch hier ein Klacks, ja? Habt ihr alles vergessen, was wir erlebt haben? So und noch viel schlimmer war das beim Volk Israel. Aber wie oft geht es uns im Leben so, wenn wir vor einem neuen Problem stehen? Wir vergessen, dass Gott uns bis hierher gnädig geführt hat. Wir verdrehen unsere Vergangenheit und alles wird dann auf einmal an ein dunkles Licht getaucht. Ja, immer wieder passiert es mir, immer trifft es mich, immer dasselbe. Wenn das so weitergeht, dann sehe ich schwarz und so weiter. Gott sagt uns immer wieder, schau zurück auf die bereits geschenkte Hilfe, auf den Segen, auf die Rettung und dann vertrau mir doch, dass ich dich auch weiterhin führen werde. Dass ich es gut mit dir meine, dass ich dich bis zum Ziel führe, dass ich der Herr bin und zwar in jeder Situation in deinem Leben. Schau zurück, wie ich dich in deinem Leben geführt habe. Schau zurück auf das Kreuz. Ja, du kannst noch weiter zurückschauen auf das Alte Testament. Schau auf die Verheißung, die ich dort gegeben habe und dann erfüllt habe. Und du kannst noch weiter zurückschauen. Schon vor Grundlegung der Welt habe ich dich erwählt, habe ich mir ein Volk erwählt, was ich retten will. Es geht nicht mehr, es geht nicht besser, die Zusagen und die Vertrauenserweise Gottes. Aber die augenblickliche, problematische Situation nimmt uns dann so sehr in Beschlag, dass wir sie wie eine Schablone auf unser ganzes Leben und noch auf Gott legen. Und dann machen wir uns eben Sorgen und verlieren die Hoffnung und bekommen Angst. Genauso wie das Volk Israel. Das war die dritte Facette in dieser Situation, nach dem Murren und dann das Vergessen, kommt die Angst dazu. Vers 28, wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. Also versteht mich nicht falsch, man kann ruhig mal Angst haben, auch Christen dürfen Angst haben. Angst ist grundsätzlich nicht falsch oder schlecht. Angst ist oftmals eine natürliche Reaktion auf Gefahren und sie bewirkt oder sie sollte bewirken, dass wir die Gefahr ernst nehmen und uns entsprechend vorbereiten. Und für uns gilt, sie sollte vor allen Dingen bewirken in uns, dass wir erkennen, ja, ich brauche Gottes Hilfe. Aber Angst wird zur Sünde, wenn wir uns von ihr beherrschen lassen und wenn sie uns vom Gehorsam gegenüber Gott abhält. Ja, zum Beispiel kann uns die Angst um unsere Gesundheit dahin führen, dass wir den Gottesdienst vernachlässigen, dass wir die Gemeinschaft vernachlässigen, dass wir uns irgendwie von Gott abziehen lassen, dass es nur noch das Thema Gesundheit beschäftigt. Und darum muss, egal wo jetzt die Angst liegt, es gibt noch viele, viele andere Ängste, darum muss die Antwort auf die Angst lauten, oder vielleicht auch die Gefahr, durch die wir Angst bekommen, vielleicht auch die Gefahr des Scheiterns, dass wir einfach Angst haben zu versagen, wenn wir jetzt das eben angehen, diese neue Sache, uns einfach nicht packen, dass wir dann vielleicht zum Gespött werden, was wir an die anderen Leute denken und was auch immer noch dahinter steht. Die Antwort darauf muss sein, unseren Blick auf Gottes Souveränität, auf seine Verheißungen, auf seine Treue zu richten. Nun ist es so, dass wir vor Veränderungen und Herausforderungen meistens jedenfalls Angst haben oder wenigstens Respekt. Ja, da kommt was Neues im Leben, ein neuer Schritt muss gegangen werden, da hat man erstmal Respekt vor. Wir trauen uns nicht so richtig, neue Wege zu gehen. Und das ist auch nicht schlimm, ist auch noch normal. Und Gott fordert von dir auch nicht, dass du jetzt diese neue Aufgabe, diese neuen Schritte, die neue Herausforderung sofort und perfekt und vollkommen erledigst. Aber er möchte von dir die Treue im Kleinen. Er will, dass du die kleinen Schritte gehst. Er will, und das verheißt er jeden von euch, sogar dann in deiner Schwachheit wirken. Ich kann mich nicht rausreden und sagen, ich kann das nicht richtig, ich bin nicht richtig vorbereitet, ich bin sowieso das größte Nichts aller Zeiten, deshalb kann ich das nicht machen, sondern Gott sagt, ich will ja gerade in deiner Schwachheit wirken, um zu zeigen, wie groß ich bin. Nun, das Volk Israel damals ließ sich durch nichts ermutigen. Vers 32, aber an dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben. Ja, Josua und Kaleb, die haben natürlich dann ihre Reden geschwungen, gesagt, kommt, wir packen das. Gott ist doch mit uns. Nein, sie wollten nicht glauben. Der Grund ihres Murrens und ihrer Angst war, dass sie Gott nicht glauben und darum auch nicht gehorchen wollten. Das ist die vierte Facette. Murren, vergessen, Angst und dann kommt die Halsstarrigkeit dazu. Und wir kennen das vielleicht bei anderen, vielleicht auch bei uns selbst, dass da irgendwie jemand ein Problem hat und dann gibt man einen Lösungsvorschlag. Ja, mach das doch so. Ja, gut, aber wenn ich das hier so mache, hast du vergessen, dass ich ja auch noch das Problem habe. Ja, gut, hier könntest du ja das so machen. Ja, aber wenn ich das hier so mache, darfst du nicht vergessen, dass dann noch die und die Person eine Rolle spielen. Ja, gut, da kannst du ja so und so drauf eingehen. Ja, Moment mal, da kommt noch und so geht das von einem Problem zum nächsten. Die Antwort auf eine Problemlösung ist immer wieder, ein neues Problem zu finden. Und genauso hat das Volk Israel hier gemacht. Ja, schaut mal rein, Vers 28. Wohin sollen wir ziehen? Ich würde sagen, ins verheißene Land. Gott hat euch das Land ja schon geschenkt. Unsere Brüder haben aber unser Herz verzagt gemacht. Ja, aber Gott will doch euer Herz stärken. Hört auf seine mutmachenden Worte. Ha, aber das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Der Herr hat euch zahlreicher gemacht als die Sterne, steht hier in Vers 10. Ja, doch, vergiss mal nicht, die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Gott hat sich euch vom Himmel her mit Donner und Blitzen und einem riesigen Spektakel offenbart. Ja, mag ja sein, aber eins darfst du nicht vergessen, in diesem Land leben Riesen, die Söhne Enaks. Gott hat die beste Armee der Welt, der größten Kraft, der Weltmacht Nummer 1, Ägypten, eben gerade im Meer versenkt. Aber so geht es weiter und weiter und weiter. Ein Problem kommt nach dem anderen, sodass sie für jede Situation eine Rechtfertigung haben, warum sie nicht gehorsam sein können, warum sie nicht vorwärts gehen können. Ähnlich ist das, wenn man anfängt, Gott Bedingungen zu stellen. Kennt ihr vielleicht auch. Ich würde ja gern gehorsam sein. Ich würde mich dieser Herausforderung stellen. Würde ich gerne mal machen, ja. Wenn die Voraussetzungen besser wären. Bei mir oder um mich herum. Ich würde erst gern mal Zeugnis geben, aber ich bin einfach nicht geeignet dafür. Ich würde echt gerne dem und den Dienst mitmachen, aber unter den Bedingungen geht es leider nicht. Und so weiter. Oder man rechtfertigt sein Ungehorsam und seine Untätigkeit damit, dass man ja nicht weiß, welcher Weg, welche Entscheidung jetzt die richtige ist, um dieses herrliche Ziel zu erreichen. Was ist, wenn ich mich jetzt falsch entscheide? Lieber Gott, ich möchte ja gerne an dieses herrliche Ziel. Ich möchte gerne die Verheißung, aber woher soll ich wissen, was ich jetzt tun soll? Es könnte ja sein, dass ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe und am Ende dann ganz woanders lande. Also man fordert von Gott mehr Sicherheiten. Man will Gottes detaillierten Plan und Willen für sein persönliches Leben möglichst schon im Voraus kennen. Ja, und wenn ich nicht den detaillierten Plan habe, dann wenigstens ab und zu diesen leuchtenden Pfeil im Himmel, geh nach Leipzig studieren oder heirate die oder was auch immer. Gott sagt uns aber, geh los und ich bin bei dir. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen nicht glauben, sondern wir wollen schauen. Und noch eine beliebte Möglichkeit ist die, dass man alle Aufgaben und alle Herausforderungen zu einem Riesenproblem zusammenwirft. Ja, wenn ich nur dieses eine Problem hätte, wenn es nur dieser Termin wäre, nur diese eine schwierige Beziehung, aber da ist ja noch so viel mehr. Ja, wird alles, was einem einfällt, zusammengeworfen. Ich hatte mal Kontakt mit einem Mann, weil ich ein Problem hatte, habe ich ihm darum gebeten, das irgendwie zu lösen. Und er schrieb mir dann eine WhatsApp nach der anderen, was ihm gerade so nacheinander an Problem einfiel. Und dann Corona ist ja auch noch und so weiter. Das war also Wahnsinn. Sodass ich am Ende nur sagen konnte, Entschuldigung, dass ich mich überhaupt gemeldet habe. Ja? Ein Riesenhaufen von Problemen. Man will sozusagen den nächsten nötigen Schritt nicht gehen. Ja, der nächste Schritt, der zum Erklimmen dieses Berges nötig wäre, den will ich nicht gehen, weil ich von den 1000 Schritten, die noch folgen müssten, schon total geplättet bin. Und manchmal steigert sich dann diese Problemvervielfältigung, oder man könnte vielleicht besser sagen, diese Problemverherrlichung, so weit, dass man alles für sinnlos erachtet. Man ist völlig ohne Hoffnung. Und wenn wir so einen Menschen treffen, der so viele Probleme hat, dann tendieren wir dazu, ihm zu bemitleiden. Ach, du hast es ganz schön schwer. Was mutet Gott dir zu? Und wenn wir selbst betroffen sind, dann tendieren wir eventuell zu Selbstmitleid. Ja? Immer ich. Ich Armer. Nun wisst ihr, was Gott dazu sagt? Der sagt nicht, ach ihr Arm, der sagt Rebellion. Das ist Rebellion. Das ist Unglaube. Das ist Auflehnung gegen Gott, weil wir unsere Probleme größer als unseren Gott machen. Und darum ist Gottes Urteil in dieser Situation beim Volk Israel auch so schwer gewesen. Keiner dieser damaligen Generation von Erwachsenen durfte in das Land, außer zwei Männer. Noch nicht mal Mose selbst durfte gehen. Zwei Männer, die ihm, wie es über Kaleb im Vers 36 heißt, völlig nachgefolgt sind. Es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen. Es erscheint uns aber oftmals klug, Gott nicht zu vertrauen. Weil er hat ja nicht den Einblick, den wir haben in unser Leben und unsere Probleme. Und darum komme ich jetzt zum dritten Punkt. Wie ist Vertrauen angesichts großer Probleme möglich? Unser eigentliches Problem sind ja gar nicht unsere Probleme, sondern dass wir unsere Probleme größer machen als Gott. Wir stellen sie über Gott. Wir fürchten sie mehr, als wir Gott vertrauen. Warum? Weil wir eine falsche Sichtweise haben. Die Frage ist jetzt, wie bekommen wir die richtige Sichtweise? Wie erkennen wir die wahren Größenverhältnisse zwischen unserem Problem und Gott? Uns geht es leider nicht so oder sehr selten so, wie den Diener von dem Propheten Elisa, als da das riesige Heer vor ihnen stand. Die sollten den Elisa gefangen nehmen, dem schlockerten die Beine und Elisa sagte einfach nur: Herr, öffne ihm mal die Augen, damit er sieht, dass die, die bei uns sind, viel mehr sind als die bei denen. Und dann hat Gott ihm die Augen geöffnet, er sah die feurigen Rosse und die Engel Gottes, die auf ihrer Seite standen. Wie öffnet Gott uns die Augen? Durch sein Wort. Dieses fünfte Buch Moses ist eins meiner Lieblingsbücher. Das beginnt mit den Worten: Dies sind die Worte, die Mose sprach, die er von Gott bekommen hat. Dies sind die Worte. Gott öffnet uns die Augen durch sein Wort und ganz konkret natürlich durch das Evangelium, durch die Gnadenbotschaft vom Sieg. Nicht nur über Sünde, Tod und Teufel, sondern über unser eigenes rebellisches, unbeschnittenes Herz durch das Eingreifen Gottes. Und auch in diesem Text haben wir diese Botschaft drin, die uns aufs Evangelium weist. Sie ist nur versteckt, aber sie ist auch hier zu sehen. Schaut mal Vers 29 und Vers 30. Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen. Ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Also zusammengefasst, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Und in Christus ist Gott bei uns. Christus ist Immanuel, Gott mit uns. Und in Christus hat sich Gott mit dem Menschen verbunden und hat den schwersten Kampf gekämpft und gesiegt. Er hat die Strafe für unsere Rebellion getragen und hat unsere Sünden vergeben. Und auch wenn Christus jetzt nicht sichtbar unter uns weilt, so vor uns hergeht, dass wir ihn wirklich sehen können, dass wir dann bloß nachdackeln müssen, Christus ist bei uns durch seinen Geist. Und er spricht zu uns: In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und da können wir sagen, ja, das stimmt, wir haben Bedrängnisse. Bedrängnisse durch diese ganzen Auflagen, Bedrängnisse durch Krankheit, Bedrängnisse, weil unsere Freiheiten eingeschränkt werden, Bedrängnisse, weil wir Angst haben, Bedrängnisse wegen unseren eigenen Sünden und so weiter. Ja, so ist es. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wir glauben dieses Evangelium. Ich hoffe, du glaubst dieses Evangelium. Und doch, auch wenn du vielleicht sagst, ja, ich glaube es, so oft handeln wir dann doch wie Ungläubige. Und dann hören wir den guten Rat, ja, dann schau doch nicht auf deine Probleme, schau einfach auf Gott. Ist das die Lösung? Ich würde sagen, nein oder nicht ganz. Also verschließt nicht eure Augen vor dem Problem, tut nicht so, als ob es keine Probleme gibt. Es ist wichtig, dass wir unsere Probleme erkennen und uns auch auf sie konzentrieren. Die Frage ist, wie können wir das machen, ohne dann von diesem Problem überwältigt zu werden? Wie können wir das richtige Verhältnis der Probleme zu Gott sehen? Wie komme ich durch die Tage, wo ich mich alles einfach runterzieht? Wo ich müde bin, kraftlos, hoffnungslos? Wie kommt die Mutter durch die Tage, wo sie einfach überfordert ist zu Hause von all den Aufgaben, jetzt noch die Kinder zu Hause, Homeschooling und so weiter und so fort? Wie schafft der Mann das, durch die Zeiten zu kommen, wo ihm die Verantwortung, die er zu tragen hat, einfach zu viel wird? Wie schafft es der Schüler oder der Student, der einen gigantischen Berg Lernstoff hat, den er noch bewältigen muss vor der nächsten Prüfung? Wie schafft das der Arbeiter, der einfach keinen Bock mehr hat auf dieses tägliche Einerlei, auf diese tägliche Routine oder auf dieses schreckliche Arbeitsklima? Wie schafft das der Christ, der immer wieder mit dieser einen Sünde zu kämpfen hat? Nun, wenn du merkst, dass Unzufriedenheit und Undankbarkeit in dir hochkommen, wenn dieses Murren hochkommt, ja, entweder in Richtung, wie kannst du das zulassen, Gott, oder in Richtung, ich armer, immer ich, dann tappe nicht in die Falle, dich von deinem Problem vollends beherrschen zu lassen. Wir kennen das ja, wir haben morgen einen schwierigen Tag vor uns, dann beginnen wir in Gedanken schon mal das durchzudenken. Ein Problem nach dem anderen. Und dann drehen wir uns so. Wir kommen da nicht raus. Es wird immer schlimmer. Dann tappe nicht in die Falle, dich vollends beherrschen zu lassen, sondern halte dir Gottes Heilshandeln und Verheißungen vor Augen. Gott wird es in dem 5. Buch Mose noch mehrfach seinem Volk gebieten, zum Beispiel 5. Mose 4, Vers 5. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt. So bewahrt sie nun und tut sie. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben. Und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen, alle Tage deines Lebens. Und das ist die Botschaft von uns, dass wir täglich Gottes Wort lesen, dass wir auch unsere persönlichen Erfahrungen und Gebetserhörungen uns vor Augen halten. Wir sind es ja gewohnt, uns immer so Gebetslisten zu machen, ja, Fürbittanliegen, Bittanliegen. Und ich sage dann immer, wir müssen anfangen, uns Listen zu machen mit Gebetserhörungen, dass wir die uns dann auch mal vor Augen halten können. Denn sobald das Gebet erfüllt ist, sagen wir ein-, zweimal Danke und dann kommt schon das nächste Gebetsanliegen. Aber klar, es ist so, wir lesen unsere Bibel und wir gehen zum Gottesdienst, aber wenn dann die Situation der Not da ist, dann haben wir einfach nicht den Blick dafür. Früher habe ich die Bibel gelesen und am Nachmittag ist es halt einfach vergessen. Und darum brauchen wir noch etwas. Wir brauchen regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen, mit denen wir geistliche Beziehungen, geistliche Freundschaften aufbauen und vertiefen. Und das hilft uns dann, Gottes gnädiges Handeln vor Augen zu halten. Wir müssen es uns einander vor Augen halten. Ja, das ist Seelsorge, das ist gegenseitig einander ermutigen und trösten. Dass wir, wenn der eine nur noch sein Problem sieht, wir versuchen, seinen Blick zu öffnen und die Augen wieder über den Horizont dieses Problems zu richten, dass man den Gesamtzusammenhang sieht, nämlich dass Gott der Herr ist. Im Neuen Testament, da gibt es über 50 Einandergebote. An vielen dieser Stellen geht es dann darum, dass wir einander ermahnen, belehren und ermuntern sollen. Und das wird uns helfen, dass wir das, was wir über Gottes Souveränität und Treue und Liebe erkannt und geglaubt haben, jetzt auf die vor uns liegende Situation, auf das Problem anwenden. Dass wir sozusagen das Evangelium wirklich anwenden auf die Situation, die vor uns liegt. Die Gemeinde damals in Israel, in Jerusalem, die verfolgt wurde und dann kam noch Petrus ins Gefängnis. Was haben die gemacht? Die sind zusammengekommen zum Gebet und dann haben sich den Psalm 2 geschnappt und haben gelesen, die Fürsten und die Könige, die toben gegen dich und dein Gesalbten und gegen dein Volk, aber du thronst im Himmel und du lachst über sie. Sie können doch nur deinen Plan erfüllen. Sie müssen dir dienen. Nun, was ist momentan deine größte Herausforderung? Worum machst du dir am meisten Sorgen? Versuch jetzt mal dran zu denken. Ja, ich mache über die Feiertage immer so ein bisschen Weltfluchttage. Ich will mich zurückziehen zur Familie und nur noch drei Haselnüsse für Aschenbrödel gucken und so weiter und das alles weglassen. Aber jetzt versuch mal nochmal, morgen geht's ja wieder weiter. Was ist da gerade die Herausforderung in deinem Leben? Wo ist gerade das Problem? Wovor hast du Angst? Halt dir es jetzt mal vor Augen. Und jetzt, wenn du es vor Augen hast, höre auf folgende Worte und stelle sie diesem Problem gegenüber. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und dann kannst du beten. Lieber Vater im Himmel, ich bekenne dir, wie oft ich über deine Führung murre. Wie oft ich dein gnädiges Handeln in meinem Leben vergessen habe. Wie oft ich meine Probleme größer mache als dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Christus will dich führen und leiten mit seinem Wort und mit seinem Geist. Und wenn du Christus nachfolgst, dann heißt das eben nicht, dass du nicht gefordert wirst, dass du nicht Probleme und Leid im Leben hast. Aber dann verliere das eine nicht aus den Augen. Wenn du Christus nachfolgst, dann heißt das, Christus selbst geht vor dir her. Und er bereitet deinen Weg und er wird für dich kämpfen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und Herr Jesus Christus, dass du den Sieg schon errungen hast am Kreuz, weil du dort die Waffe des Teufels gegen uns ihm aus der Hand genommen und zerstört hast, nämlich unvergebene Sünde. Du hast unsere Sünde auf dich genommen und vergibst uns die Schuld. Und jetzt kann uns keiner mehr verklagen und keiner mehr angreifen und keiner mehr aus deiner Hand reißen, selbst der Teufel nicht. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Und schenke, Herr, dass wir das sehen, wenn du uns wieder neue Aufgaben und Herausforderungen und Probleme ins Leben gibst, dass wir dann auf dich blicken und sehen, du hast einen wunderbaren, einen vollkommenen Plan. Und was du uns auch gibst zu tun oder zu ertragen, das gibst du uns, weil du es gut mit uns meinst und weil du bei uns bist und weil du uns so ans Ziel führen willst. Herr, und so bitte ich dich für die Geschwister hier, dass du sie segnest und ihren Glauben stärkst. Und für die Gemeinde hier, dass sie durch diese Zeiten hindurchkommt und wirklich dich allein fürchtet und dir nachfolgt. Und dann Weisheit hat, die richtige Entscheidung zu treffen. Amen.